Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
6821623. Kamal Yassir. 1.1.1976. 6821751. Abu Muhammad Ahmad. 16.9.1961. Al-Shaikh Nasir Abdallah Ahmad. 25. Al-Khalid Ahmad 18.8.1984. Wahid Sabeth 30.12.1990. Hassan Mahmoud Ismail 1.7.1961.
Und so geht es in einem fort. Vor mir liegt die sogenannte No-Fly-List. Darauf Millionen Einträge. Namen, Nummern, Geburtsdaten. Es ist eine geheime Liste der US-Behörden. Und all die Menschen, die darauf stehen, dürfen nicht in die USA einreisen. Denn die USA hält all diese Menschen für gefährlich, für potenzielle Terroristen also. Die No-Fly-List ist nach dem 11. September 2001 entstanden und wächst seither unaufhörlich. Moment mal, Millionen Einträge? So viele Terroristen kann es ja wohl kaum geben. Das dachten wir uns auch, mein Kollege Kai Biermann und ich, als wir diese Liste zum ersten Mal gesehen haben. Eigentlich ist sie streng geheim. Auf keinen Fall sollten Journalisten sie je in die Hände bekommen.
Voll, das war so eine klassische Me-Story. Also ich war wirklich einfach gelangweilt und habe so ein bisschen irgendwie auf so diesen Online-IoT-Suchengines rumgeklickt, so durch IPs geschaut, einfach so nach Jenkins hat eben das eine Tool durchgeschaut.
Das ist die Schweizer Hackerin Maya Arson-Crimeau. An diesem Abend, von dem sie da berichtet, hat sie die No-Fly-List gefunden. Also was gefunden ebenso heißt unter Hacktivistinnen. Das ist Hack and Leak. Teil 2. Wir nehmen uns, was uns zusteht. Ich bin Eva Wolfangel. Die Hack and Leak-Bewegung ist dabei, sich immer mehr zu professionalisieren. Wie es dazu kam, haben wir in Teil 1 beleuchtet. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr euch fragt, wo diese Bewegung eigentlich herkommt und wieso Europa eines ihrer Zentren ist. In dieser Folge sprechen wir mit der Hacktivistin Maya Crimeau und mit einer Person, die Leaks im großen Stil veröffentlicht. Und wir überlegen, was dabei schiefgehen kann. Es geht also um die Frage, wer diese neuen Hacktivisten sind, was sie wollen und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Meine Recherche führt mich in die Schweiz. Ein unauffälliges Mehrfamilienhaus in einem kleinen Ort. Leere Dosen Energy Drinks in der Küche, zwei Zimmer mit wenig Möbeln. Crimeau ist gerade erst umgezogen. Weg aus der Wohnung, die auf Geheiß des FBI von der Polizei durchsucht wurde. Das sei doch ein wenig traumatisch gewesen, berichtet sie.
Und hat dich das eingeschüchtert? Also würdest du sagen, du bist jetzt vorsichtiger oder...
Ich kann da natürlich auch nicht viel dazu sagen, ohne dass ich irgendwie zu viele rechtliche Aussagen mache. Also einfach so allgemein. Aber ich meine, es ist schwierig, einen nicht einschüchtern zu lassen davon, dass der Geheimdienst eines der mächtigsten Staaten irgendwie gegen einen vorgeht. Irgendwie zu wissen, der mächtigste Staat der Welt hat Probleme mit mir persönlich.
Seither läuft ein Verfahren gegen sie in den USA. Wenn sie eine Grenze überquert, könnte sie verhaftet werden. So wie Jeremy Hammond, den ihr aus der ersten Folge kennt. Hammond ist einer der Pioniere der Hack-and-Leak-Bewegung und er saß fast 7 Jahre in den USA im Gefängnis. Für einen Hack wie den der No-Fly-List müsse sie in einer bestimmten Stimmung sein, erzählt mir Crimeau. Und das ist sie an jenem Abend im Januar 2023. Beim scheinbar ziellosen Herumsuchen im Netz bleibt sie an manchen Dingen hängen.
Da habe ich mal gedacht, okay, ich habe schon länger nicht mehr etwas gefunden von einer Airline und dann habe ich so spezifisch gesucht, so nach Air oder so. Und ja, und dann war da plötzlich sowas so, das wirklich nach einer größeren Airline aussah, sah noch interessant aus, hatte relativ viele so Projekte und so.
Sie sitzt an ihrem Schreibtisch, dahinter eine Pride Flag mit Anarchiezeichen und eine Fahne der antifaschistischen Aktion. Sie sucht weiter, öffnet ein Projekt, dann das nächste. Und plötzlich taucht ein Begriff auf, den sie gut kennt. Sie ist aufgeregt.
Dann habe ich so ein bisschen weitergeschaut und plötzlich sehe ich da so das coole Codewort No-Fly-List. Na, es ist einfach No-Fly. Und ich so, ja, genau, das wäre schon cool. Das ist etwas, was, das ist so eines der weniger irgendwie so Hacking-Ziele, die ich lange hatte. So von wegen, ja, das war mal cool, die No-Fly-List zu finden und veröffentlichen zu können. Da war ich so, okay, ich bin so kurz davor.
Am Ende dauert es doch noch etwas, denn die Liste ist an einem unerwarteten Ort. Aber Crimeview ist jetzt in Stimmung und klickt irgendwann auf einen Ordner, der mit Testordner beschriftet ist.
Dann war da einfach so ein Riesen-File, das sind Millionen von Zeilen. So, okay, das wirkt doch nicht so ganz wie Test an. Dann sind wir mal davon ausgegangen, dass es halt wirklich die No-Fly-List ist.
Im Januar 2023 habe ich die Liste dann in den Händen. Es ist in der Tat die berühmt-berüchtigte No-Fly-List. Das bestätigt uns die Fluggesellschaft. Unsere Recherche zeigt, dass, wie befürchtet, viele Menschen völlig ungerechtfertigt auf der Liste gelandet sind. Zum Beispiel habe ich mit einem Paar aus Stuttgart gesprochen. Er ist Ingenieur, sie Sachbearbeiterin in der Stadtverwaltung. Sie haben überhaupt erst von der Existenz der No-Fly-List erfahren, als sie in den Urlaub in die Karibik fliegen wollten und am Flughafen in München daran gehindert wurden, ein Flugzeug zu besteigen. Es sollte die USA nur überfliegen. Sie haben keine Ahnung, wie sie auf diese Liste kommen und haben alles versucht, ihren Namen löschen zu lassen. Aber wer einmal auf der Liste steht, hat keine Chance. Die US-Behörden schränken willkürlich die Freiheit von Hunderttausenden von Menschen ein. Die meisten Einträge betreffen Muslime. Manche sagen, es sei keine No-Fly-List, sondern eine Muslim-Ban-Liste. Die Recherche macht klar, es war höchste Zeit, dass diese Liste an die Öffentlichkeit gelangt und dass sie öffentlich diskutiert wird. Dass Crimeview sie mit illegalen Mitteln besorgt hat, das erscheint legitim. Je mehr ich mich mit Hacktivismus beschäftige, umso drängender werden meine Fragen. Denn der Weg von dieser, ich würde sagen, legitimen Befreiung der No-Fly-List zu Hack-and-Leak-Operationen des russischen Geheimdienstes oder krimineller Hacker ist erstaunlich kurz. Im ersten Teil dieser Miniserie habe ich einen Vortrag von Hacktivisten-Pionier Jeremy Hammond besucht. Und dabei habe ich gelernt, dass die Unterscheidung zwischen Gut und Böse beim Hacking viel weniger eindeutig ist, als es vielleicht scheint.
And I think honestly we've been a little bit too patient with those who are complicit with the corporate security.
Er sagt im Prinzip, alle, die in der IT-Sicherheit arbeiten und nicht wie Edward Snowden zu Whistleblowern werden, stehen auf der falschen Seite.
How many like 15 million security contractors are there?
15 Millionen Security-Mitarbeiter könnten potenzielle Snowdens sein, sind es aber nicht, weil in den USA eine Menge Tech-Worker Komplizen des Systems sind.
An der Harvard University hat die US-Forscherin Gabriella Coleman diese Bewegung untersucht, diese Hack-and-Leak-Bewegung. Sie sagt, es gebe eine neue Qualität. Hacktivisten organisieren sich immer besser, sie handeln gezielter. Und immer mehr Hacker verfolgen eine politische Agenda. Aber nicht immer sind die ethischen Fragen so einfach zu beantworten wie bei der No-Fly-List.
And then another question has to do with like, who is.
Man muss sich auch fragen, wer die Daten hackt und leakt.
And they might be trying to achieve something.
Die versuchen vielleicht etwas Bestimmtes zu erreichen.
Als Journalistin bin ich Teil der Geschichte. Denn wenn Hacktivistinnen etwas verändern wollen, dann brauchen sie Öffentlichkeit. Tatsächlich bekomme ich manchmal Daten zugespielt, also zum Beispiel Dokumente, die auf einen Missstand hindeuten. Natürlich sind solche geleakten Daten relevant für die Öffentlichkeit. Aber es kann auch schiefgehen. Leaks können die Demokratie bedrohen. Am deutlichsten hat sich das in der jüngeren Geschichte wohl rund um die US-Wahl 2016 gezeigt.
There is no longer any doubt that Russian President Vladimir Putin is trying to help Donald Trump by weaponizing WikiLeaks.
That the Gmail account of Hillary Clinton's campaign chairman was hacked by the same Russians.
For 2 weeks now, John Podesta's emails have provided Trump with a steady stream of new material.
Boy, that WikiLeaks has done a job on her, hasn't it?
Damals hat der russische Geheimdienst E-Mails von John Podesta, Hillary Clintons Wahlkampfmanager, geleakt.
The timing was not accidental. If it was a week before the election, I don't think it would have had the same impact at some level.
Tatsächlich war der Zeitpunkt nicht zufällig gewählt. Eine Woche vor der Wahl hätte es meiner Meinung nach nicht die gleiche Wirkung gehabt. Es war ein paar Monate vorher, sodass die Journalisten viel Zeit hatten, das Material zu sichten. Einiges war für die Demokratische Partei wirklich problematisch. Die E-Mails zeigten, wie die Demokraten versucht hatten, einen sehr beliebten Kandidaten, Bernie Sanders, abzusägen. Ich fand das berichtenswert, selbst wenn es aus Russland kam.
obwohl die Wahlen anstanden?
I would have preferred, like, so WikiLeaks published.
Es wäre mir lieber gewesen, WikiLeaks hätte das Material nach der Wahl veröffentlicht. Und dabei geht es mir nicht um Hillary Clinton.
It's not like I loved Hillary Clinton or anything at all.
Weil es gefährlich war?
Exactly. I mean, Trump was a nightmare.
Es war gefährlich, genau. Trump war ein Albtraum.
Oha, da ist also ein Leak, das die führende Partei in Bedrängnis bringt. Aber weil es inhaltlich so relevant ist, veröffentlichen die Medien das Material, obwohl es sich um eine Operation des russischen Geheimdienstes handelt. Manche sagen sogar, dass Trump deshalb die Wahl gewonnen hat. Das zu denken sei naiv, sagt Coleman. Aber einen Einfluss habe das Leak auf jeden Fall gehabt.
Begleitet von seiner Familie wirkt der New Yorker Geschäftsmann und einstige TV-Star, als könne er es selbst noch nicht glauben. Ohne jede politische Erfahrung ins Weiße Haus.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me.
Ich verspreche jedem Bürger, dass ich Präsident aller Amerikaner sein werde. Das ist mir sehr wichtig.
Wenn ich heute so darüber nachdenke, kommt es mir verrückt vor, dass es möglich ist, einfach so aus der Ferne die öffentliche Meinung in einem anderen Land zu beeinflussen. Sollten solche Daten wirklich genutzt und veröffentlicht werden? Wo ist die Grenze? Das frage ich auch Maya Crimeau. Eigentlich sprechen wir in diesem Moment über etwas anderes, nämlich darüber, ob man Daten von kriminellen Ransomware-Gruppen verwenden sollte. Aber bei solchen Fragen kommen alle meine Interviewpartnerinnen immer wieder auf die Clinton-E-Mails zu sprechen.
Ich finde es ja auch spannend, halt irgendwie so die Hillary-E-Mails, die ja von der Hacktivism-Group Gucci for 2.0 veröffentlicht wurden, wo ja einfach irgendwann dann klar wurde, dass das der russische Staat ist. Und ich finde das auch so ein Ding von wegen, hey, das ist, sind je nachdem trotzdem Daten, die wichtig sind, darüber zu berichten. Man muss das halt irgendwie differenziert machen. Und ich meine, da ging es gerade darum, irgendwie eine gewisse Political Agenda zu pushen.
Crimeau sagt also, ähnlich wie Coleman, diese Daten waren so wichtig, dass man sie veröffentlichen musste. Dieser Hack ist ein Schlüsselmoment in der Debatte um den War of Information und Hacktivismus. Der russische Geheimdienst ist ein Extremfall, weil dessen eigene Agenda so eindeutig ist. Aber es gibt natürlich Fälle, die viel schwieriger einzuordnen sind. Vor ein paar Jahren war ich als Jurorin für einen Journalistenpreis aktiv und wir nominierten eine Geschichte über den russischen Oppositionspolitiker Nawalny. Die Kollegen konnten in ihrer Recherche belegen, wie der russische Staat mehrmals versucht hatte, ihn umzubringen. Später habe ich erfahren, dass einige Daten für die Recherche bei russischen Cyberkriminellen gekauft worden waren. Darf man das? Die Kollegen antworteten mir, ohne diese Daten hätten wir das nicht belegen können und Russland versucht, Nawalny zu ermorden. Indirekt sagten sie also, dann ist es ja wohl egal, woher die Daten kommen. Und ja, heute ist Nawalny tot. So ähnlich reagiert auch Lorax Horn auf diese Frage. Horn hat zusammen mit anderen die Plattform Distributed Denial of Secrets, kurz DDoS Secrets, gegründet und veröffentlicht dort allerlei Leaks. Von Hacktivisten, von Ransomware-Gruppen, also Kriminellen, die Daten verschlüsseln und ein Lösegeld verlangen, und auch von Geheimdiensten.
Yes, you do create more of a market and you create more incentive for people to sell data instead of.
Ja, man schafft einen größeren Markt und mehr Anreize, Daten zu verkaufen, anstatt sie der Öffentlichkeit zu geben. Jeder muss seine eigenen Entscheidungen abwägen. Ich war gerade heute auf einer Veranstaltung mit den russischen Medien iStories und Medusa. Sie bezahlen für Daten. Und einer von ihnen sagte, es ist mir scheißegal, was die Ethik dabei ist, denn die Alternative ist, dass Menschen sterben.
Alternative is people dying.
Aber trotzdem unterstützt das Geschäftsmodell der Cyberabpresser. Sollte man diese Daten nicht nur in solchen Fällen verwenden, in denen es tatsächlich um Leben und Tod geht, wie bei Nawalny?
We could ignore the fact that ransomware groups are publishing.
Wir könnten die Tatsache ignorieren, dass Ransomware-Gruppen hunderte von Terabytes an Leaks veröffentlichen. Aber wie gut wäre dann unser Archiv, wenn so viele von den Leaks heute nicht bei uns, sondern auf Ransomware-Seiten zu finden wären? Wir können nicht einfach so tun, als würde es nicht passieren.
Als ich zum ersten Mal auf der Website von DDoS Secrets war, bin ich echt erschrocken. Dieser Datensatz wurde mitten in oder nach einem Cyberwar veröffentlicht, stand da zum Beispiel. Er könnte Schadsoftware enthalten oder gefälschte Daten oder auch Ablenkungsmanöver oder Fake-Personas. Ganz aktuell ist ein Leak aus dem israelischen Verteidigungsministerium veröffentlicht worden, angeblich von einer Gruppe Anonymous for Justice. Auch hier hat DDoS Secrets das Cyberwar-Label ergänzt. Außerdem verweist die Plattform darauf, dass die Gruppe neu sei und unter anderem Farsi spreche. Wer verbirgt sich wohl dahinter? WikiLeaks hingegen hat damals die E-Mails der US-Demokraten ganz ohne Label veröffentlicht. Angeblich wussten sie anfangs nicht, dass der russische Geheimdienst dahinter steckte.
And with the Podesta emails, it was clearly a dataset that was sourced from Russian intelligence, that WikiLeaks was misleading people about the source.
Horn sagt, dass WikiLeaks das doch gewusst habe. Das sei eine Irreführung gewesen. DDoS Secrets ist eine Art Nachfolge von WikiLeaks, aber auch ein Konkurrent. Denn Horn und seine Mitstreiterinnen haben sich vorgenommen, vieles anders zu machen. Aber lässt sich überhaupt immer genau herausbekommen, woher ein Leak stammt?
We don't try to identify the source unless the source wants to be identified.
Wir versuchen nicht, die Quelle zu identifizieren, es sei denn, die Quelle möchte das. Wir können nicht garantieren, dass jeder Datensatz, den wir in unserem Archiv haben, zu 100% wahr ist, jeder einzelne Teil davon. Es ist leicht, Dinge aus einem Datensatz herauszunehmen. Und das ist ein großes Risiko. Daher ist es auch interessant und wichtig zu wissen, zu welchem Datum ein Datensatz endet. Fehlen da möglicherweise Daten? Ich glaube, das war ein weiterer Kritikpunkt an WikiLeaks.
Wenn sich das ganze Thema gerade so verändert, wenn also einerseits neue antifaschistische Hacktivistinnen dazukommen und andererseits die Rolle von Ransomware-Gruppen neu diskutiert wird, was heißt das dann für das Selbstverständnis von Hacktivistinnen wie CrimeU?
Das hast du bekommen von anderen, sagst du, ne?
Oder? Ja, genau. Da kann ich jetzt aktuell nicht sagen, von wem.
Von ihr weiß ich, dass sie zumindest einmal auch mit den Daten einer russischen Versicherung gearbeitet hat, die sie von einer Gruppe bekommen hatte, die eigentlich Geld dafür wollte.
Was sind das für, also sind das Hacktivisten oder sind das eher...
Nein, also nicht unbedingt. Also ich finde das auch blöd, die Grenze zu ziehen zwischen was jetzt Kriminalisten, was jetzt Aktivismus ist und so. Ich meine, schlussendlich ist es ja trotzdem auch immer noch, eben hat das aktivistische Effekte, es hat politische Effekte. Gerade wenn dann die Daten trotzdem an JournalistInnen oder so wie an mich weitergegeben werden, um darüber zu berichten.
CrimeU wirbt also tatsächlich dafür, Ransomware-Banden auch als Teil der Hack-and-Leak-Bewegung zu sehen. Aus einem einfachen Grund. Auch Hacktivismus brauche ein Businessmodell.
Gerade wenn man die Daten immer nur so offen weitergibt, man kann davon nicht leben. Jetzt muss man sich vorstellen, jemand, der so wirklich mehr im Untergrund ist, auch anonym und so. Ich meine, da lebt man nicht davon, oder? Gerade wenn man nur so aktivistisch ist. Und deswegen sind viele von diesen Gruppen, die auch Hacktivismus machen, dass die halt je nachdem auch noch so gewisse Ransomware-Dinge machen oder gewisse Daten verkaufen oder so. Und ich finde, das spricht ihnen auch irgendwie dann Hacktivism-Titel nicht ab. Ich meine, es gibt nichts Politischeres, als eine große Firma zu erpressen. Ich sehe nicht, wie das nicht politisch sein sollte.
Da fällt mir die russische Ransomware-Gruppe Conti ein. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs hat die sich öffentlich auf die Seite Russlands geschlagen.
Sollte sich jemand dazu entschließen, einen Cyberangriff oder irgendwelche Kriegsaktivitäten gegen Russland zu organisieren, werden wir alle unsere möglichen Ressourcen einsetzen, um die kritischen Infrastrukturen eines Feindes anzugreifen.
Das veröffentlichte die Gruppe nach dem russischen Einmarsch. Da war klar, dass Ransomware-Gruppen im sogenannten Cyberwar ein großer Faktor sein würden. Allein Conti soll schon im Jahr vor dem Krieg weltweit 2,5 Milliarden Euro erbeutet haben.
Ich denke gerade an Conti, es war doch Conti, ne? Als der russische Angriffskrieg angefangen hat, die gesagt haben, sie kämpfen jetzt für ihr Land und greifen nur
voll
Gegner.
Eben, das ist ja auch ein politischer Kampf. Das ist auch nein, zu einem gewissen Grad Hacktivism, auch wenn ich damit nicht unbedingt einverstanden bin, natürlich.
Gleichzeitig wurden andere Cyberattacken im Zuge des russischen Angriffskriegs hier im Westen gefeiert, nämlich die der ukrainischen Hacktivismusgruppen. In den ersten Kriegsmonaten habe ich in einer Telegram-Gruppe mitgelesen, sie hieß IT Army of Ukraine. Darin, so hieß es jedenfalls offiziell, sammelten sich freiwillige Hacktivisten, um mit ihren Waffen gegen Russland zu kämpfen. Später gab es Gerüchte, dass diese IT Army durchaus staatlich gefördert war. Ist das noch Hacktivismus oder schon Cyberwar?
Vieles davon war auch organisches Hacktivism und so, aber ich meine, die Gruppen wurden zum Teil bezahlt von den ukrainischen Geheimdiensten, wurden bezahlt von der USA, also ich meine, es ist dann, vieles davon ist so theoretisch organisch passiert, aber halt zum Teil auch einfach wegen dem staatlichen Geld. Und ich finde, das ist natürlich dann auch nicht super differenziert dargestellt worden, weil man da halt irgendwie so schon aus dieser Seite arbeitet von, ja, das sind ja dann die Guten.
Damit erwischt sie mich. Ja, wir können die Definition von Hacktivismus nicht davon abhängig machen, ob wir die politischen Ziele der jeweiligen Gruppen teilen. Leaks sind nicht neutral, sie kommen mit einer Agenda. Und wir als Gesellschaft müssen entscheiden, welche Quellen wir für ethisch vertretbar halten. Als ich am Ende mein Interview mit Gabriella Coleman erneut anhöre, fällt mir auf, wie gern ich eine Anleitung dafür hätte. Eine Vorgabe, was objektiv richtig ist, von einer Forscherin wie ihr, die sich so viele Gedanken über Hacking und Leaking gemacht hat. Aber eine allgemeingültige Regel hat sie nicht für uns Journalistinnen.
Should I use it or not as a journalist?
I think it's a case-by-case basis. It's really hard to give a general pronouncement.
Und dann gibt es noch diese andere Sehnsucht, die nach Daten, die ungefiltert zeigen, was vor sich geht. Lorax Horn formuliert das sehr treffend.
Once you get into journalism, I think that the attraction of a leak is pretty clear because it's like the real data that an entity is sharing inside itself without a filter.
Immer wieder hat Horn früher versucht, Daten und Informationen von Behörden zu bekommen über offizielle Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Einmal beispielsweise zur Frage, wieso auf einer Demonstration so viele Menschen verhaftet wurden.
I requested the documents in like September and I got them literally 2 years later.
Ich habe die Dokumente im September angefragt und sie erst 2 Jahre später bekommen. Bei einem Leak hast du das gegenteilige Problem. Riesige Datenmengen, in denen du das Interessante erst finden musst.
Das übrigens kenne ich nur zu gut. Offizielle Anfragen bei Behörden sind eine enorme Geduldssache. Und am Ende kommt entweder ein Dokument, das zu großen Teilen geschwärzt ist, oder die Aussage, dazu können wir aus Sicherheitsgründen nichts sagen. Das ist wirklich frustrierend. So anstrengend die Arbeit mit Leaks ist und so aufwendig es manchmal ist, sich durch Berge an Daten zu wühlen, es geht wenigstens etwas voran. Man bekommt wirklich etwas raus.
Ich denke, es ist wichtig für die Demokratie, dass es solche Dokumente gibt, dass wir als Gesellschaft echte Informationen brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass viele Probleme in der Welt auf Geheimhaltung und auf Entscheidungen zurückzuführen sind, die hinter verschlossenen Türen ohne öffentliche Kontrolle getroffen werden.
Aber ist es wirklich so einfach? Was gerade in der Welt passiert, lässt mich nur skeptischer werden. Wir leben in einer verdammt polarisierten Welt. Mächtige Kräfte mit einer eigenen Agenda beeinflussen, welche Daten wir zu sehen bekommen und welche nicht. Sie bestimmen das Narrativ um diese Daten herum. Daten sind eben nicht so pur, wie man meinen könnte. Wenn ich am Ende dieser Recherche zurückblicke, welche Leaks den größten Einfluss auf die Gesellschaft hatten, dann ragen staatliche Akteure heraus. Der russische Geheimdienst, ukrainische Behörden, der iranische Geheimdienst. Aber mal ehrlich, Staaten als erfolgreichste Hacktivistengruppen? Dann ist der Hacktivismus tot. Das war Hack and Leak. Teil 2, wir nehmen uns, was uns zusteht. Gesprochen haben Inka Löwendorf, Maximilian Held, Rosario Bona. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll. Und ich bin Eva Wolfangel. Produktion Deutschlandfunk 2024.